Im Studio Kilian Pfeffer, mein Gast im SWR-Interview der Woche ist Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Gysi.
Schönen guten Tag.
Herr Gysi, am kommenden Mittwoch wird der gewählte amerikanische Präsident Joe Biden offiziell ins Amt eingeführt. Wie sehr blicken Sie und Die Linke dem eigentlich entgegen?
Also mit großem Interesse, zumal ich ja jetzt auch in der Außenpolitik ganz überwiegend tätig bin. Und zwar aus mehreren Gründen. Also was verspreche ich mir von Biden und was verspreche ich mir nicht von Biden? Ich verspreche mir nicht ein besseres Verhältnis zu Russland oder ein besseres Verhältnis zu China. Aber was ich mir verspreche, ist die Rückkehr der USA in das Klimaabkommen von Paris. Das wäre sehr wichtig, vor allen Dingen für die junge Generation. Dieses Ausscheren der USA war ein großer Fehler. Also das ist meine erste Hoffnung. Meine zweite Hoffnung ist, dass er doch einen Weg findet, zurückzukehren zu dem Iran-Abkommen, um zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen baut. Denn natürlich antwortet der Iran, nachdem die USA gekündigt haben und reichert jetzt entgegen dem Abkommen immer stärker an, weil sie sagen, na gut, die USA sind ja nicht mehr gebunden, dann sind wir auch nicht mehr gebunden. Denn alle Sanktionen, die ja schon aufgehoben worden waren, sind ja wieder in Kraft gesetzt worden durch die USA und das konnte die EU nicht ausgleichen. Das ist das Problem. Also müssen wir da wieder zurück. Und drittens hoffe ich auf Initiativen überhaupt, was den Nahostkonflikt betrifft. Zum Beispiel glaube ich, dass Biden nicht zustimmen würde, im Unterschied zu Trump, dass Israel 30% des Westjordanlandes juristisch annektiert. Das scheint mir wichtig zu sein. Was ich nicht einschätzen kann, ist, ob wir wieder zu den alten Rüstungsbegrenzungsabkommen zwischen der früheren Sowjetunion, also jetzt Russland, und den USA zurückkehren oder nicht.
Was Sie jetzt gar nicht genannt haben, Herr Gysi, ist, wie sich das deutsch-amerikanische Verhältnis dazu entwickelt. Ist das irgendwie der Punkt Nummer 5?
Nein, der ist natürlich wichtig, aber nicht so wichtig wie die anderen Dinge, die ich genannt habe. Ich hoffe auf ein besseres Verhältnis zwischen den USA und Deutschland, auch zwischen der EU und den USA, allerdings auf Augenhöhe. Also ich mag dieses Vasallentum nicht, immer hinterherzurennen, was die USA sagen. Wir müssen mal unsere Interessen sehen und definieren. Die EU muss ihre Interessen sehen und definieren. Und dann muss man auf Augenhöhe mit den USA darüber verhandeln. Dann kann man auch Kompromisse machen. Aber erstmal muss man wissen, wo man überhaupt hin will, etc. Auch im Verhältnis zu Russland, auch im Verhältnis zu China.
Würde Augenhöhe auch bedeuten, dass man eben deutlich mehr in den NATO-Haushalt einzahlt?
Also ich finde ja die NATO nicht die Sicherheitslösung für Deutschland. Ich würde mit den USA darüber verhandeln, wollen sie alle ihre Soldaten und vor allen Dingen auch die Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Stellen Sie sich mal vor, irgendwann würde von Deutschland aus, daran wird ja gebastelt, eine kleine Atombombe irgendwo hingesandt werden. Warum auch immer. Die Antwort kriegen wir, obwohl wir sie gar nicht hingesandt haben, sondern die USA. Und das erhöht unsere Sicherheit nicht, sondern es gefährdet unsere Sicherheit. Also ich würde mit Ihnen versuchen, über ein Abrüstungsprogramm statt über ein Aufrüstungsprogramm zu sprechen.
Herr Gysi, die Welt blickt verstört auf Donald Trump, nachdem er seine Anhänger in der vergangenen Woche zum Sturm auf das Kapitol animiert hat. Ist es sinnvoll, dass Trump auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft noch impeached wird, also ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird?
Die Demokraten versprechen sich ja offensichtlich etwas davon. Ich glaube, dass die Republikaner das im Senat nicht machen werden, obwohl die kurz davor sind zu kippen, was Trump betrifft. Die Bedeutung bestünde darin, dass er nie wieder als Präsident kandidieren kann. Allerdings glaube ich, die Republikaner, da gäbe es so viele, die das versuchten zu verhindern, dass er eh keine Chance hat, erneut zu kandidieren. Ist zumindest meine Überlegung. Es gibt ein Risiko, das Sie dabei nicht übersehen sollten. Wenn in den letzten Tagen der Vizepräsident Präsident wird, kann er ihn begnadigen. Das hat damals Ford mit Nixon auch so gemacht. Einen Tag, nachdem er Präsident wurde, hat er Nixon von allem begnadigt. Das war eine Riesenempörung, die durch das Land ging, aber es kann ihn niemand daran hindern. Also ich will nur sagen, auch das ist ein gewisses Risiko. Auf jeden Fall bin ich relativ froh, dass am 20. Januar ein anderer seinen Eid leistet und wir Trump los sind.
Wie sehen eigentlich Ihre Kontakte nach Washington aus? Wie vernetzt sind Sie da als außenpolitischer Sprecher?
Also ich war das erste Mal 1991 überhaupt in meinem Leben in den USA zum National Prayer Breakfast. Da sitzen Senat und Kongress zusammen und machen ein Frühstück. Da kam der alte Präsident Bush mit seiner Gattin rein. Ich musste viermal für ihn aufstehen. In meinem ganzen Leben bin ich nicht einmal für Honecker aufgestanden, weil ich nie dabei war. Aber für den alten Bush musste ich ständig mich vom Platz erheben. Links neben mir saß ein General, rechts neben mir saß ein General. Habe ich mich auch gar nicht getraut, bei zwei Generälen also da tapfer Widerstand zu leisten. Wie dem auch sei, ich habe dann interessante Gespräche geführt, zum Beispiel mit Sanders. Der war damals noch im Kongress und nicht Senator wie heute. Und auch mit Republikanern, auch im Außenministerium. Und insofern hatte ich immer Beziehungen zu den USA. Ich bin auch mal ein bisschen bis nach San Francisco gekommen und nach Los Angeles. War alles ein bisschen schwierig, aber habe ich alles gemacht. Habe Vorlesungen gehalten an Universitäten und Einrichtungen. Auch das fand ich spannend. Es gibt ja so manche, die so eine anti-amerikanische Einstellung haben. Die habe ich überhaupt nicht. Aber ich kritisiere natürlich die Politik, das ist was völlig anderes.
Aber die ist ja aber durchaus in der Linken jetzt nicht völlig fern, diese anti-amerikanische Haltung.
Ja, ja, eben. Deshalb sage ich, die kommt aber komischerweise eher aus dem Westen als aus dem Osten. Das ist auch wieder erstaunlich.
Vielleicht noch eine allgemeinere Frage zu Trump. Wie kann man Ihrer Meinung nach verhindern, dass die Demokratie so anfällig für problematische Entwicklungen ist, wie sich das gerade in den USA gezeigt hat?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die nur sehr schwer zu beantworten ist. Wir haben denselben Trend in der Türkei, wir haben denselben Trend in Ungarn, wir haben diesen Trend auch in Polen. Das dürfen wir alles nicht übersehen und das beunruhigt mich alles. Ja, ich glaube, wir müssen lernen, in der gesamten Europäischen Union, aber auch in anderen Ländern, die Kinder in Schulen anders zur Demokratie zu erziehen. Wir müssen die demokratischen Werte klar machen. Da ich ja zwei Systeme erlebt habe, kann ich auch den Unterschied ganz gut einschätzen.
Im SWR-Interview der Woche ist Gregor Gysi zu Gast, außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag. Herr Gysi, werfen wir mal einen Blick voraus. Spätherbst 21. Die Linke hat gerade den Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen unterschrieben. Ein realistisches Szenario?
Na, wollen wir mal so sagen. Realistisch ist daran, dass es im Augenblick weder SPD noch Grüne ausschließen würden und die Linke auch nicht. Das ist ja neu. Das sah ja vor Jahren noch ganz anders aus. Aber es gibt vier Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass die drei Parteien über eine Mehrheit der Sitze im Bundestag verfügen müssen.
Gut, das ist im Moment natürlich
davon
noch überhaupt nicht klar.
Kann ja überhaupt keine Rede sein. Und ob das kommt, weiß man nicht. Aber mal angenommen, die Stimmung ändert sich und es käme. Dann kommt die zweite Voraussetzung. Es muss die Mehrheit der Mitglieder von allen drei Parteien wollen. Ich glaube, die Mehrheit der Mitglieder der Linken wollen es, weil
tatsächlich?
Sie, ja, die Mehrheit, ich sage nicht alle, weil sie eine politische Veränderung wollen. Gerade auch die im Osten, die sind es leid. Sie wollen jetzt eine Rentenangleichung, eine Lohnangleichung und vieles andere mehr. Und natürlich wollen sie auch eine veränderte Außen- und Militärpolitik und ökologische Nachhaltigkeit, aber in sozialer Verantwortung, na und so weiter und so weiter. Also eine Mehrheit. Ich sage nicht alle, wollen das. Bei der SPD will es auch eine Mehrheit, aber aus anderen Gründen, aus existenziellen Gründen, weil sie merken, dass sie an der Seite der CDU eingehen. Das ist aber kein direkt politisches Motiv, das ist ein anderes. Das passt schon nicht gut zusammen.
Das finden Sie unehrenhaft?
Nee, nicht unehrenhaft. Man kann aus existenziellen Gründen handeln, aber das bindet einen so. Verstehen Sie, das hat dann so wenig mit inhaltlicher Substanz und Überzeugung zu tun. Das Dritte sind die Grünen. Da will ja die Hälfte lieber zur CDU, die andere Hälfte lieber zu SPD und uns.
Und die Linken wollen auch sehr grün werden.
Ja klar, alle wollen ja jetzt grün werden. Selbst Söder ist ja jetzt, hat ja die Ökologie für sich erkannt und entdeckt, wir auch, mit einem Unterschied. Ich sage immer, ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Man kann ein Braunkohlenrevier schließen, aber ich muss allen Kumpeln sagen, welchen gleichbezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Und wenn es die Privatwirtschaft nicht schafft, muss ich im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor machen. Ich kann nicht sagen, das geht mich nichts an. Wenn ich die Macht habe zu schließen, dann habe ich auch die Verantwortung für das Schicksal der Leute.
Aber das passiert doch, Herr Gysi.
Ja, es passiert manchmal und manchmal passiert es gar nicht. Ne? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich sage nur, wenn wir uns darauf verständigen, dann bin ich ja sehr dafür. Ich bin ja für ökologische Nachhaltigkeit, wie gesagt, in sozialer Verantwortung. Aber es könnte Folgendes sein, an der Seite der CDU, wenn sie beide Möglichkeiten haben, der Grünen, stellen sie ja nur den Vizekanzler. Wenn sie aber stärker sind als SPD und Linke, stellen sie dort den Kanzler. Und wenn das das ausschlaggebende Motiv ist, na, das ist nun auch nicht so wahnsinnig ehrenhaft, aber natürlich zulässig. Das ist das zweite Problem. Das dritte Problem, bin auch gleich fertig, besteht darin, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung nicht nur einen Regierungswechsel wollen muss, sondern einen Politikwechsel wollen muss. Wenn es den nicht gibt, wie damals, als Willy Brandt gewählt wurde, das war ja eine gespaltene Gesellschaft in der alten Bundesrepublik, also einmal den Antifaschisten, der unter Decknamen antrat zu wählen, oder eben Kiesinger, der Mitglied der NSDAP war und einem Reichsministerium gearbeitet hatte. Das war wirklich eine tiefe kulturelle Auseinandersetzung, die dann auch mit Hilfe der FDP, muss man sagen, Willy Brandt zu seinen Gunsten entschieden hat. Und dann konnte die Außenpolitik geändert werden, die ja auch geändert werden musste nach der Hallstein-Doktrin. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Also wir brauchen wenigstens eine Hälfte der Bevölkerung, die sagt, ich will nicht nur eine neue Regierung, sondern auch eine andere Politik. Und die vierte Voraussetzung ist, und jetzt kommt die Schwierigkeit, dass man sich dann auch noch bei Sondierung und Koalitionsverhandlungen einig werden muss. Und da sage ich meinen Leuten immer, wer nicht kompromissbereit ist, ist nicht demokratiefähig. Und wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Und dann sagen die zu mir, schlau, und was heißt das? Da sage ich ganz einfach, nicht zwei Schritte in die richtige Richtung, als Kompromiss einen Schritt in die falsche Richtung, dann wieder zwei in die richtige Richtung, als Kompromiss wieder einen in die falsche Richtung. Geht nie, verliert man seine Identität, sondern alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein, als wir uns das gedacht haben. Und dann nenne ich immer nur ein Beispiel, mehr Beispiele darf man ja nicht nennen, dann muss mit deinen Forderungen gar nicht mehr in die Verhandlungen gehen und sage, wir sind für das Verbot von Rüstungsexporten. Ich glaube, das kriegen wir bei SPD und Grünen nicht durch. Aber wenn wir durchsetzen, dass nie wieder an Diktaturen und kriegführende Staaten Waffen verkauft werden dürfen, wäre das schon ein enormer Fortschritt. Das wäre eben ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch kürzer, als wir uns das gedacht haben. So sieht das auf allen Gebieten aus, aber erstmal brauchen sie eine Mehrheit. Ja,
Sie haben es schon sehr detailliert durchgespielt. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle schon durchaus bemerken. Herr Gysi, vor 9 Jahren haben Sie in einer berühmten Rede kritisiert, dass es in Ihrer Fraktion auch Hass gibt. Ist dieser Hass noch da?
Nein, den Hass spüre ich nicht mehr, aber unterschiedliche Auffassungen gibt es nach wie vor. Natürlich mögen sich manche mehr und andere deutlich weniger, aber nicht mehr so wie damals. Also ich muss auch sagen, nach meiner Rede, ich glaube, die war in Göttingen, wenn ich mich recht entsinne, hat sich die Fraktion verändert. Also das ist selten, dass eine Rede was bewirkt. Sie haben sich erschreckt. Ich glaube, so die Hälfte des Parteitages war von meiner Rede begeistert. Die andere Hälfte sah das gänzlich anders. Na, vielleicht nicht ganz so in diesen Verhältnissen. Vielleicht war eine Mehrheit begeistert. Aber es waren auch viele wirklich erschreckt. Und das hat mir dann die Leitung der Fraktion wirklich leichter gemacht. Weil das vorher eine einzige Qual war, zu der ich auch nicht mehr die geringste Lust hatte.
Wie erklären Sie sich, dass Grüne und SPD eher zurückhaltend sind, wenn es darum geht, ob man mit den Linken regieren kann?
Weil sie nicht wissen, ob ihnen das Stimmen bringt oder ob es Stimmen kostet. So einfach ist es bei ihnen. Wissen Sie, ich bin seit 1990 im Bundestag mit 3 Jahren Ausnahme und habe festgestellt, meine komplizierten Überlegungen, wie was zustande kommt, kann ich meistens vergessen. Es ist ziemlich schlicht und einfach. Die haben eben Angst, wenn sie jetzt posauen, dass sie auch mit uns gehen wollen, dass dann wieder viele, die eher bürgerlich sind, die davor doch Angst haben, ihnen abspringen und sie nicht wählen. Sie haben aber andererseits auch Angst, wenn sie es ausschließen, dass sie dann wortbrüchig werden müssten, was ja schon einigen Sozialdemokraten nicht besonders bekommen ist. Und andererseits würden sie auch wieder Wählerinnen und Wähler verlieren. Und deshalb äußern sie sich dazu zurückhaltend. Und so wird das bleiben. Sie werden es zumindest versuchen bis zum Wahlsonntag.
Könnte es sein, dass manche Ihrer Abgeordneten auch einfach nicht als zuverlässig empfunden werden?
Ja, das gilt aber für die Abgeordneten anderer Fraktionen auch, bloß in anderer Hinsicht. Natürlich gibt es bei uns unterschiedliche politische Auffassungen. Das ist ja mit der Grund, weshalb die Partei- und Fraktionsführung so auf mich eingeredet hat, dass ich, gerade wenn das alles passieren sollte, unbedingt wieder im Bundestag sein muss, um auch ein Stück Verantwortung zu tragen. Und nur deshalb habe ich gesagt, na gut, ich kandidiere nochmal 2021.
Weil man noch auf Sie hört.
Ein bisschen zumindest. Außerdem ist es ja so, wissen Sie, ich bin ja dann 73 und dann habe ich mir überlegt, wie alt Schäuble ist und der ist ja Bundestagspräsident, na dann kann ich das doch schon lange.
Sie sind 73, können Sie nicht loslassen?
Doch, ich kann das sogar belegen. In den 3 Jahren, in denen ich nicht in der Politik war, sondern mich wieder voll eingearbeitet habe als Rechtsanwalt, mir fehlten die Medien nicht. Ich habe auch schon selbst gedacht, hältst du das aus? Aber ich hielt das gut aus. Das war für mich gar nicht das Problem, muss ich Ihnen sagen. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die man als Bundestagsabgeordneter leichter organisiert bekommt als andere. Aber ich bin ja nach wie vor relativ bekannt. Ich habe auch festgestellt, als ich außenpolitischer Sprecher wurde, gab es so viele Journalistinnen und Journalisten, die sich freuten, weil sie wieder Gründe hatten, mich zu interviewen, was ihnen doch immer ein bisschen Spaß macht, habe ich festgestellt. Und bei anderen sieht das anders aus. Nein, das ist ehrlich gesagt nicht meine Sorge. Ich hätte es auch nicht gewollt, aber ich habe dann der Überredung stattgegeben. Und außerdem macht es mir auch Spaß, das muss ich zugeben. Ich bin ja bisher seit 1990 immer direkt gewählt worden.
Aber das bedeutet ja, dass Sie schon einigermaßen unersetzlich für Ihre Partei sind, weil Sie sozusagen Stabilitätsfaktor sind. Oder so könnte man das doch verstehen.
Jeder ist auf der einen Art unersetzlich und auf der anderen Art ersetzlich. Das gilt selbstverständlich auch für mich. Wir sind ja alle Individuen und so wie wir sind, ist ja kein Zweiter. Aber ich glaube, letztlich kommt doch die Partei jetzt auch gut zurande mit neuen Vorsitzenden, mit neuen Fraktionsvorsitzenden. Aber natürlich eine gewisse Verantwortung bleibt und sie wollen eben, dass ich die dann auch gerne wahrnehme. Und wir müssen ja erst mal sehen, was herauskommt bei dem Wahlergebnis. Aber auf jeden Fall so oder so, ich kann ja nur direkt gewählt werden. Wenn mir das gelingt in Treptow-Köpenick, dann will ich auch für diesen Bezirk wieder so viel wie möglich erreichen.
Sie hören das SWR-Interview der Woche mit Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag. Und dieses Gespräch können Sie natürlich auch nochmal als Podcast nachhören. Herr Gysi, am Wochenende wählt die CDU einen neuen Vorsitzenden. Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wer Ihnen am liebsten wäre?
Ja, selbst wenn ich mir darüber Gedanken gemacht hätte, muss ich Ihnen jetzt ehrlicherweise erklären, dass ich diesen Gedanken nicht äußerte, weil ich dem Betreffenden ja schaden würde. Dann müsste ich jetzt wieder trickreich jemanden benennen, den ich nicht will, in der Hoffnung, dass ihm das schadet. Aber das werde ich nicht tun.
Friedrich Merz wäre jetzt nicht Ihr Lieblingswunschkandidat, weil er möglicherweise Ihnen mehr Stimmen bringt.
Nein, man muss wissen, nein, so denke ich sowieso nicht. Ich will ja reale Veränderungen. Also ich freute mich, wenn die Leute endlich die gleiche Rente bekommen, wenn wir endlich eine Mindestrente hätten, wenn die Sanktionen bei Hartz IV wegfielen, wenn wir gerechte Löhne hätten, gerade für die systemrelevanten Berufe, ich sag mal Pflege, Krankenschwestern, Verkäuferinnen, Logistik etc. Was ja jetzt alle davon quatschen, aber ob es dann kommt, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Aber es wird höchste Zeit übrigens. Nee, so bin ich nicht. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Wenn es Friedrich Merz wird, wird die CDU deutlich konservativer. Das heißt, der Weg zur Mitte wird erschwert werden. Wenn es Röttgen wird, werden auf jeden Fall die Beziehungen zu den USA sehr viel besser, aber das Verhältnis zu China und Russland sehr viel kritischer. Bei Merz schlägt immer das ökonomische Denken durch, bei Röttgen weniger. Wenn es Laschet wird, er wird so in etwa die Politik von Frau Merkel fortsetzen. Das heißt, er wird versuchen, etwas ausgewogen zu sein, es nicht so lang zu übertreiben. Und da haben jetzt die Delegierten die Wahl. Die können sich zwischen diesen drei Wegen entscheiden. Ich finde, ich habe es Ihnen kurz zusammengefasst, in welche Richtung Sie sich jeweils entscheiden werden.
Herr Gysi, im Februar soll dann auch endlich eine neue Parteispitze der Linken gewählt werden, und zwar Susanne Hennig-Welso aus Thüringen und Janine Wissler aus Hessen. Was versprechen Sie sich von dieser neuen Parteispitze?
Also eine Menge. Erstens sind sie jung. Die Genossin Welso in Thüringen hat ja bewiesen, was sie alles kann. Sie hat diesen Landesverband geführt, auch zu Erfolgen geführt. Sie hat den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow unterstützt immer, aber auch in der Fraktion für eine gewisse Übereinstimmung und Ordnung gesucht. Also ich schätze sie. Und sie kennt die gesamte Ostproblematik und was da läuft und was da nicht läuft und warum bestimmte Dinge nicht laufen. Janine Wissler kommt aus den alten Bundesländern und kennt nun wieder die alten Bundesländer. Sie ist ja jetzt auch schon längere Zeit dort im Parlament als Fraktionsvorsitzende in Hessen. Auch das ist ein Vorteil, weil sie die Erfahrungen gemacht hat damit und auch weiß, was man durchkriegt, was man nicht durchbekommt etc. Und diese beiden Frauen zusammen, das ist eine gute Mischung. Außerdem wird es höchste Zeit in meiner Partei, dass auch mal zwei Frauen die Spitze bilden. Wir hatten ja schon mal die Fraktionssituation, dass zwei Männer die Spitze bildeten, nämlich Oskar Lafontaine und ich. Nun müssen wir ja auch mal das Gegenteil beweisen. Und insofern begrüße ich, wenn diese beiden Frauen die Vorsitzende werden.
Was sind die größten Herausforderungen, die auf die beiden zukommen? Also was müssen Sie jetzt tatsächlich leisten in dieser Situation für die Partei?
Also ich glaube, sie müssen wieder ganz anders mit den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern umgehen. Die haben immer sehr konkretes Wissen und fühlen sich immer ein bisschen vernachlässigt. Aber das geht natürlich nur nach der Pandemie. Alles über Computer ist viel schwieriger. Also du musst da wirklich Veranstaltungen machen, Versammlungen machen. Du musst das Parteileben wieder weiter beleben. Es muss mehr gekämpft werden. Sie müssen immer so konkrete Ziele setzen, politische Schwerpunkte. Das ist alles nicht so leicht, darüber müssen Sie sich einigen. Und Sie müssen ein Gefühl für die Mitgliedschaft entwickeln. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, meine relative Stärke bestand immer darin, dass ich wusste, was unsere Alten so denken und vorschlagen. Und natürlich auch die im mittleren Alter und die Jungen. Und das ist natürlich nicht identisch. Und du musst immer für Verständnis bei den einen für die anderen werben. Das ist die Rolle des Vorsitzenden. Und bei den anderen wiederum für die einen werben. Also den Jungen musste ich immer erklären, warum die Alten so sind, wie sie sind. Den Alten musste ich erklären, dass die Jungen nicht so sein können, wie sie sind, weil die ja noch ganz andere Erfahrungen haben. Und dann müssen wir das Selbstbewusstsein im Osten sowieso erhöhen. Und gerade auch in unserer Partei. Ich sage den Alten immer, ich verstehe gar nicht, warum sie so ein mangelndes Selbstbewusstsein haben. Sie sind ja klüger als alle Jungen und klüger als alle Westdeutschen. Dann gucken sie mich mit großen Augen an und dann sage ich, ja, ihr kennt zwei Systeme, die anderen ja nur eins. Und dann müssen sie immer lachen. Und dann sage ich, nun, wenn es auch ein Nachteil war, nun nutzt es doch mal nach vorne und sagt, ich weiß mehr, was wann funktioniert, was wann nicht funktioniert, warum eine Diktatur nicht gut ist, sondern die Demokratie viel wichtiger ist, na, etc. Und das müssen Parteivorsitzende können. Sie müssen ein Gefühl nicht nur für die Partei, sondern auch für die Mitglieder entwickeln. Ganz wichtig.
Kurz noch zu dem Parteitag, der jetzt in einer hybriden Form abgehalten werden soll. Wie geht es Ihnen mit diesem Format? Glauben Sie, die Diskussion, die bei so einem Parteitag ja auch immer notwendig ist, kann da angemessen umgesetzt werden?
Nein, das ist eine Notlösung. Anders geht's gar nicht. Und die Gesetze verlangen ja Parteitage und wir müssen dann auch den Parteitag mal machen. Es geht gar nicht anders. Aber das ist natürlich nicht identisch mit der Atmosphäre, die auf dem Parteitag herrscht und so weiter. Auch in den Pausen und so weiter, wo man sich dann trifft, auch im Hotel und sonst wo. Das ist alles nicht vergleichbar, aber es geht. Das hat natürlich einen Vorteil, habe ich festgestellt. Ich nehme ja an vielen solchen Veranstaltungen teil. Ich kann doch mal aufstehen und woanders hingehen und was erledigen und dann komme ich wieder. Das kriegt ja keiner so schnell mit. Also es ist wieder so spannend, wie wir Menschen sind. Da kommt eine neue Form, wir gewöhnen uns daran so allmählich und dann lernt man die Vorteile kennen und nutzt die auch aus und versucht nur wieder den Nachteil irgendwie wegzubekommen. Aber wir müssen höllisch aufpassen, dass die Pandemie unsere Gesellschaft nicht politisch und kulturell dauerhaft verändert. Da habe ich Sorgen.
Mein Gast im SWR-Interview der Woche ist Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Wie stehen Sie eigentlich zu der Nord Stream 2 Pipeline? Soll die fertig gebaut werden?
Also erstens bin ich immer dafür, dass man Verträge einhält und nicht bricht. Zweitens ist die Sorge der USA, die zumindest immer als Begründung herangezogen wird, dass wir dann völlig abhängig sind von Russland, durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler klar widerlegt, werden wir nicht. Selbst wenn die Pipeline, die läuft ja noch nicht, sind wir nicht abhängig, auch nicht danach.
Das ist falsch. Was diese Stiftung angeht, die jetzt ja mehr oder weniger von Gazprom dann kontrolliert wird?
Ja, die Stiftung passiert auch nur, weil die USA etwas Völkerrechtswidriges gemacht haben. Sie haben die Firmen, die dort arbeiten, mit Sanktionen bedroht. Sowas gibt es im Handel überhaupt nicht und schon gar nicht auf Beschluss eines einzelnen Staates. Und dadurch haben sich die Firmen zurückgezogen. Und nun ist die Ministerpräsidentin Frau Schwesig auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen, damit über die Stiftung das Ganze dann läuft. Ich meine, es sind ja bloß noch ein paar Kilometer zu erledigen an dieser Bahn. Und ich hoffe, auch wenn der Biden dagegen ist, dass er vielleicht die Sanktionsdrohung zurücknimmt und man sich irgendwie verständigt. Ich finde, wir sollten das jetzt zu Ende bauen. Ich kenne natürlich auch ökologische Bedenken. Bloß, die USA wollen ja in Wirklichkeit ihr Erdgas an uns verkaufen und deshalb sind sie so gegen diese Pipeline. Aber dieses Erdgas ist nun deutlich umweltschädlicher als das, was wir aus Russland bekommen.
Aber machen wir uns damit nicht abhängig von Russland?
Na eben, das behaupten die USA und ich habe da auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen. Bei der Energiemenge, die wir jährlich brauchen, sind wir nicht abhängig. Wir können das immer in anderer Form ausgleichen. Wenn sie jetzt natürlich zu 90% unsere Energieversorgung übernehmen, dann allerdings wäre eine solche Abhängigkeit gegeben. Davon kann aber gar keine Rede sein. Und es ist sogar gut. Wir kriegen Erdöl aus verschiedenen Staaten, wo uns ja gelegentlich auch schon die Abhängigkeit stört, Stichwort Saudi-Arabien etc. Wir kriegen dann Erdgas aus Russland. Gleichzeitig haben wir erneuerbare Energien, forschen dort weiter, entwickeln das neu und ich finde die Mischung ganz gut.
Und das war das SWR-Interview der Woche mit Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.